160 Brücken gibt es entlang der 219 Kilometer langen Ruhr. 30 davon hat der werdende Buchautor Peter Bankmann in seinem Buch verewigt, kann man schon fast sagen. Wir stehen jetzt hier an einer wahrscheinlich der schönsten Brücken, oder? Wie sehen Sie das? Gefällt sie Ihnen auch so gut wie mir, die Brücke hier in Kettwich?
Also sie ist schon ein besonderes Exemplar und es wird immer die Frage gestellt, woran erkennt man den oder was zieht die Menschen an solche besonderen Orte? Zum einen natürlich die historische Steinbogenbrücke, überschaubar, nicht zu groß. Und ich habe kürzlich auch gelesen von einem klugen Menschen, der gesagt hat, auch die Umgebung spielt eine Rolle. Also wenn wir als Mensch eine Brücke sehen, die in einer historischen Umgebung mit einem Fluss, mit einer historischen Altstadt, vielleicht noch einen Berg oben drauf und dann noch eine Kirche oben als Krönung. Das ist die Situation, so wie wir sie hier eben in Kettwich haben. Also der Klassiker, man würde sagen Postkartenmotiv, Fluss, Brücke, historische Altstadt, alles mit einem Blick. Und die Brücke ist eben 240 Jahre alt.
Ich habe eben ein paar Fotos gemacht für die Radio Essen Homepage und habe mich ja schon praktisch direkt verliebt in dieses Postkartenbild, wie Sie es gerade auch beschrieben haben. Warum ist die Brücke ansonsten so was Besonderes?
Ja, weil sie im Prinzip die älteste noch erhaltene Brücke an der Ruhr ist. Wir haben ja, wie Sie schon gesagt haben, 160 Brücken ungefähr an der Ruhr. Um 1830, nochmal als Vergleich, gab es lediglich 20 Brücken im gesamten Flussverlauf. Das hing damit zusammen, dass Brückenbau auch damals schon schwierig war und damals auch schon kostenintensiv und aufwendig, und man hat eigentlich immer da Brücken gebaut, wo es strategische Orte gab, also beispielsweise von der Ruhr aus gesehen in Arnsberg, in Hattingen, in Werden und hier in Kettwich an der Ruhr kamen Straßen zusammen und da war es eben wichtig, den Fluss zu überqueren, und deswegen sind dann an diesen Orten, an diesen strategisch wichtigen Orten Brücken entstanden.
Wenn man heute sich das anschaut, dann sieht die Ruhr an dieser Stelle ganz anders aus. Wie sah sie denn früher aus?
Also man muss sich vorstellen, es gibt ein schönes Bild, da sieht man eben wie breit, wie ausladend dieses Ruhrtal hier war. Ein bisschen Felsuntergrund, Fluss, ein Seitenarm, der Fluss der Mühlenbach und die Schleuse dann ab 1780. Und man musste schon eine größere Strecke überwinden, um dann auch eine Brücke zu bauen.
Und die Brücke hatte ein Vorbild aus Wales, kann man das so sagen?
Also die Brücke, die dann 1865 entstanden ist, nachdem 200 Jahre keine Brücke existierte, die Vorgängerbrücke, wenn man so will, ist im Dreißigjährigen Krieg bewusst zerstört worden vom Herzog von Berg, weil spanische und niederländische Soldaten sich hier tummelten. Das war auch dann immer ungünstig. Brückenstandorte haben Soldaten angezogen, kriegerische Auseinandersetzungen. Also die Brücke ist zerstört worden. 200 Jahre gab es Fährbetrieb. Und Julius Scheidt, Tuchmacher hier aus Kettwich, war unterwegs in Großbritannien und hatte da schon die ersten großen Ketten- und Hängebrücken gesehen, die es da schon seit 1820 gab. Und kommt nach Kettwich zurück und sagt, also wir sollten mal die Idee aufnehmen, hier wieder eine feste Brücke zu bauen nach 200 Jahren. Natürlich vielleicht auch mit dem Blick nach Werden, wo es seit 1854 eine Brücke gab, und nach Mülheim, wo es dann schon seit 1844 eine sehr schöne Kettenbrücke gab, die auch sehr bewundert wurde von den Bewohnern, sodass man also hier in Kettwich angefangen hat, nach Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen, und 1865 ist dann die Brücke eröffnet worden.
Wenn wir über eine Brücke gehen, dann tun wir das wie selbstverständlich, müssen nichts dafür bezahlen. Das war aber bis 1930 in Kettwich ganz anders.
Es war so, dass auch vorher schon, auch im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert, eher im 19. Jahrhundert eben Brückenzoll zu entrichten war, weil Brücken häufig nicht Aufgabe des Staates war. Also es wurden von privaten Brückenbaugesellschaften, von Kommunen, von Gemeinden Brücken gebaut, und das Geld musste irgendwie reinkommen. In Werden war das auch so. Und da hat man halt Brückenzoll genommen, um die Brücke zu benutzen. Die Ausnahme war am Sonntagvormittag beim Gang zur Kirche, am besten noch in Begleitung eines Gesangbuches, um das zu dokumentieren, war dann die Benutzung der Brücke frei für den oder für diejenigen, die zum Kirchgang die Brücke queren wollten und mussten.
Sie haben es gerade erzählt, im Dreißigjährigen Krieg, da wurde die Brücke zerstört, aber sie wurde noch mal zerstört, nämlich am Ende des Zweiten Weltkrieges. Was war da der Hintergrund?
Hitler hatte im Frühjahr 1945 den Befehl ausgegeben, Infrastruktur, vor allen Dingen Brücken, Straßen, die wichtig waren, zu zerstören. Man hat sich dann rangemacht, hat schon Sprengsätze an die Brücken gepackt. Manchmal hat es nicht so geklappt. In Werden gab es nur eine kleine Zerstörung. Hier in Kettwich war es ein bisschen mehr. Also im Prinzip der Rückmarsch der Truppen und die Zerstörung der Infrastruktur, weil man den vorrückenden Soldaten keine Möglichkeit geben wollte, den Fluss zu queren.
Und so gibt es viele spannende Geschichten über die Brücken an der Ruhr. Zum Beispiel hätten wir beinahe eine Brücke bekommen, wie sie dann zum Schluss in New York gebaut wurde.
Ja, das ist so ein Lieblingsthema von mir. Da stößt man halt drauf, wenn man auch im Sauerland unterwegs ist. Und da stößt man auf den Namen Johann August Röbling, ein junger Ingenieur, der aus Thüringen kam, 1825 für 3 Jahre hier bei der preußischen Bauverwaltung war, bei der Straßenbauverwaltung in Eslohe und Arnsberg. Und er hatte schon früh Ideen, von dem üblichen Bauart einer Holz- oder Steinbrücke wegzugehen und Hängebrücken zu bauen, wie sie in England teilweise schon existierten. Röbling ist also dann zu seinen Vorgesetzten gegangen und hat die Ideen vorgelegt und schon Planungen vorgelegt. Die wurden abgelehnt. Man sagte, wir bauen das, was wir können und kennen. Und wer weiß, was da so ein junger Bursche uns vorschlägt. Man war also ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig. August Röbling hat das, man würde sagen, durchaus frustriert, hat dann 3 Jahre noch gearbeitet im Sauerland, hat dann seine Familie zusammengepackt, seinen Bruder, und ist nach Amerika gegangen, hat dort ein Unternehmen gegründet, um Drahtseile zu produzieren, und war dann mitbeteiligt und war Entwerfer und Architekt der berühmten Brooklyn Bridge in New York, die 1883 fertiggestellt wurde.
Wenn wir heute über Brücken sprechen, dann sprechen wir in der Regel über Brücken, die leider sehr marode sind. Ist das auch Teil Ihres Vortrages?
Das kommt vielleicht am Rande mal vor. Ich bin ja schon häufiger mit dem Vortrag unterwegs. Die Leute fragen natürlich dann meistens gegen Ende, warum ist das so? Wieso sind Brücken heute kaputt und marode? Das ist jetzt keine Erscheinung unserer Zeit. Es ist nur so, dass wir also über die Brücken, über die wir reden, große Brücken über den Rhein oder auch über die Ruhr oder über die Emscher, Rhein-Herne-Kanal, 50, 60, 70 Jahre alt sind und die Belastungen für diese Brücken massiv zugenommen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Man konnte sich nicht vorstellen, eine Brücke, die 1970 gebaut wurde, ist geplant worden 1960, dass im Jahr 2022, 2023 100.000 Autos und LKWs drüber fahren. Das heißt, die Beanspruchung ist massiv. Andererseits muss man sicherlich auch sagen, vielleicht in der einen oder anderen Situation die öffentliche Verwaltung vielleicht auch ein bisschen überfordert. Es ging auch natürlich immer um Geld und Prioritäten zu setzen, was repariert man zuerst. Und dann kommt natürlich auf einen Schlag, irgendwie knallt es dann, wenn man so will, an allen Ecken, also jetzt an der Sauerlandlinie oder am Rhein oder in Leverkusen oder eben auch jetzt in Essen am Stadthafen, die A42-Brücke. Es ballt sich und es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren wir die eine oder andere Geschichte noch dazu bekommen werden.